Ihr Lieben, wir feiern heute ja den ersten Advent. Wie wir schon in der Einleitung gehört haben, Advent hat mit Ankunft zu tun. Da geht es um die Ankunft des Herrn. Und diese Ankunft des Herrn hat ja eine Doppelbedeutung. Es ist die Ankunft, die vor 2000 Jahren schon geschehen ist, als Jesus kam, um uns zu erlösen. Und es ist die Ankunft, die vor uns liegt, dass Jesus wiederkommt und dass er dann als König aller Könige kommen wird. Und wenn wir in der Bibel sehen, wenn über die Ankunft die Rede ist, vor allem im Neuen Testament, dann ist das die Geburt Jesu, das Ankommen Jesu, verbunden mit einer Person, die eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich der Johannes der Täufer. Lasst mich ein bisschen etwas über den Johannes den Täufer sagen, vor allem auch deswegen, weil er etwas repräsentiert, was nicht nur auf diese Zeit damals beschränkt ist, als Jesus das erste Mal kam, sondern auch eine geistliche Bedeutung hat für das zweite Kommen Jesu als ein Vorläufer und Wegbereiter des Herrn. Ich möchte einige Texte zuerst einmal lesen, die im Zusammenhang damit stehen. Und zwar in Lukas Kapitel 1. Beginnen wir in Lukas Kapitel 1. Da wird uns berichtet über die Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers an Zacharias, dem Priester, der im Tempel war und ein Rauchopfer darbrachte, wo ihm dann ein Engel erschien, der ihm gesagt hat, dass seine Frau Elisabeth schwanger werden wird und sie wird einen Sohn bekommen und er soll diesem Sohn den Namen Johannes geben. Und in diesem Zusammenhang spricht der Engel dann auch über die Berufung, die auf dem Johannes liegt. Und das lesen wir jetzt, und zwar von Vers 11 bis 17. Und dann geht's weiter noch einmal in Vers 31 bis 33. Aber fangen wir an mit Vers 11 bis 17. Ihm, also dem Zacharias, erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt, und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und jetzt kommt die Berufung: Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleibe an mit heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und dann weiter in Vers 31 bis 33 im selben Kapitel. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen, Moment, jetzt habe ich da nicht diesen Text hier, nein, Entschuldigung, das ist von Vers 76, das ist 76 bis 80. Und da lesen wir jetzt den Lobgesang des Zacharias, nachdem nun der Johannes geboren ist, ein Jahr später. Und da sagt er wieder: Und du, Herr, und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Und nun diese Ankündigung und diese Berufung, die über dem Johannes liegt, da lesen wir zwei Texte noch, die da im Hintergrund stehen für diese Worte, die hier ausgesprochen worden sind, mit dem Johannes dem Täufer. Das eine ist in Jesaja, Kapitel 40, lesen wir da die Verse 3 bis 5. Das ist jetzt ein direkter Bezug zu Johannes dem Täufer, Jesaja 40, 3 bis 5. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat's geredet. Und ein letzter Text noch aus Maleachi, das letzte Buch des Alten Testamentes, die letzten beiden Verse, und zwar die Verse, also Kapitel 3, die Verse 23 und 24, Maleachi 3, 23 bis 24. Der erste Vers von Maleachi heißt, lese ich noch dazu, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und dann 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also einmal diese Verse, die etwas jetzt ein Licht geben auf die Berufung des Johannes des Täufers. Du kannst wieder zurückgehen auf Lukas 1, und zwar von Vers 11 bis 17 zunächst einmal. Ihr Lieben, was mir im Zusammenhang mit dem Johannes den Täufer sehr, sehr am Herzen ist und wichtig ist zu sagen, ist Folgendes. Es gibt diese Ankündigung über den Johannes den Täufer, die auch Jesus bestätigt, nämlich im Zusammenhang mit diesen beiden alttestamentlichen Stellen, die ich gerade gelesen habe. Er wird im Alten Testament als die Stimme bezeichnet, die den Weg des Herrn vorbereiten soll, und er wird als der Elia bezeichnet, als derjenige, der in der Kraft und in dem Geist des Elia kommen wird, um die Herzen der Väter zu den Kindern und umgekehrt zuzuwenden, als ein Vorläufer, der sozusagen seine Stimme erheben wird und einen Dienst tun wird, ein Dienst, der dazu ausgerichtet ist, das Kommen des Herrn vorzubereiten. Jesus bestätigt das. Er sagt, ja, dieser Johannes der Täufer war dieser Elia. Aber ihr Lieben, diese Stelle, die hier auf diese beiden Stellen aus Jesaja und Maleachi, die auf den Johannes den Täufer hinweisen, weisen noch weiter hinaus. Sie weisen hinaus auf die Zeit der zweiten Wiederkunft Jesu. die noch vor uns liegt. Und auch für diese Zeit ist dieses prophetische Wort in Maleachi 3 ja gedacht, wo Maleachi sagt, ich sende einen Boten, der sozusagen das Kommen des Messias vorbereitet an diesem furchtbaren und großen Tag. Da ist also jetzt nicht so sehr die Geburt Jesu gemeint, sondern das zweite Wiederkommen. Also es weist hin auf die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dass diese Vorhersage, dass auch vor der zweiten Wiederkunft Jesu ein Elia, ein Johannes der Täufer, wenn ich das jetzt so sagen darf, kommen wird, dass das nicht gemeint ist im Zusammenhang mit einer einzelnen Person, sondern dass das eine Vorhersage ist auf die dann lebende Gemeinde, die einen Dienst hat, eine Berufung hat, wie ein Elia und wie ein Johannes der Täufer. Es ist die Endzeitgemeinde. Die Endzeitgemeinde hat, so wie Johannes der Täufer, eine besondere Funktion, das Kommen des Herrn vorzubereiten. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Zeit leben. Es geht jetzt nicht um eine bestimmte Generation, sondern es geht um den Leib Christi vor der Wiederkunft Jesu. Und ich denke, dass wir sehr, sehr rasch in diese Richtung gehen, ohne Spekulationen. Aber ich denke, dass das, was hier über Johannes den Täufer ausgesagt ist und wie er berufen wurde, das erste Kommen Jesu vorzubereiten in der Kraft und im Geist des Elia, so sind wir heute berufen. Das ist eine spezielle Berufung der gegenwärtigen Gemeinde Jesu. Wir sind, dass wir uns mehr und mehr verstehen lernen unter diesen Gesichtspunkten, die hier auch dem Johannes den Täufer als eine Berufung aufs Herz gelegt wurden und schon über ihm ausgesprochen worden sind. Also ich möchte gerne, dass diese Verse, die wir hier über die Berufung des Johannes den Täufer gelesen haben, dass wir sie auch so verstehen und auf diesem Hintergrund sehen, dass das auch Aussagen sind in einem übertragenen Sinn für uns. Und das ist eine sehr wichtige, sehr ernste Botschaft und ich denke, dass wir wirklich in dieser Phase leben, wo wir eine Johannes der Täufer-Generation sind. Nun, einige Dinge, die hier über Johannes den Täufer ausgesprochen worden sind, in diesen Texten, die ich gelesen habe, einmal einige Dinge über ihn als Person und dann etwas über seinen Dienst. Es wird hier zunächst einmal zum Ausdruck gebracht, das ist alles sehr knapp formuliert, aber ich sehe einfach dahinter Dinge, die auch mit uns zu tun haben. Das Erste, was gesagt wird, er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird groß sein vor dem Herrn. Vers 15. Jesus hat das bestätigt. Er hat dann einmal, wie es um den Johannes den Täufer ging, hat er gesagt, unter allen Menschen, die geboren worden sind von einer Frau, war er der Größte. Und dann kommt ein Satz dazu, aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Ihr Lieben, was ich darunter verstehe, als ein Wort für ihn und auch ein Wort für uns. Etwas an diesem Wort ist wichtig. Zwei Dinge sind wichtig. Das eine ist, es heißt, er wird groß sein, nicht vor Menschen, vor dem Herrn. Das ist ganz was anderes. Es kann sein, dass man groß vor dem Herrn ist und von Menschen übersehen wird, ja? Das will ich damit sagen. Es geht nicht um groß im Sinne von menschlicher Größe, Anerkennung und, was alles damit verbunden ist, sondern groß sein vor dem Herrn. Der Herr, es ist wichtiger, dass der Herr uns als groß sieht. Jesus macht es ja überall deutlich und sehr, sehr speziell auch, gerade im Zusammenhang mit seinen Jüngern. Er sagt, wer unter euch der Größte sein will, der soll der Diener sein. Groß vor dem Herrn können wir nur sein, wenn wir einen Geist des Dienens unter uns entwickeln. Der Größte im Reich Gottes ist der, der am meisten dient. Und der am meisten dient, ist nicht der, der herrscht, der irgendwo eine Position hat oder der, auf den alle sozusagen jetzt hören oder der verlangt, dass man ihn hört, sondern das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Wer groß sein will, der soll der Diener sein. Johannes der Täufer hat das gelebt. Als er Jesus begegnet ist, hat er gesagt, ich bin nicht einmal würdig, seine Schuhriemen aufzulösen. So klein bin ich. Er hat sich klein gemacht. Ich bin nicht einmal wert, seinen Schuhriemen zu lösen. Er hat gesagt, ein wunderschönes Wort, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das ist Großsein vor Gott. Er muss wachsen, Jesus, in mir und ich muss abnehmen, mein Ich. Ein Diener sein. Und ihr Lieben, das ist ein eigenes Thema, darüber man ja viel predigen kann und was auch immer wieder getan wird. Dieses Herz eines Dieners, dieses dienende Herz, ich will das nur erwähnen, ja, das wird ein besonderes Kennzeichen der Endzeitgemeinde sein. Da wird nicht das Herrschen in irgendeiner Sendung, von Menschen in Positionen oder von Pastoren oder wer auch immer da die Leiter sind, nicht das Herrschen, das Dienen. Das wird das Kennzeichen sein einer Gemeinde, die den Weg des Herrn vorbereitet. Mit einem dienenden Herzen. Und dieses dienende Herz ist ja in Vollkommenheit in Jesus selber abgebildet. Der schönste Hymnus, den ich kenne im Neuen Testament, ist der Hymnus, den Paulus über Jesus spricht und formuliert und dichtet geradezu in Philipper 2, 5 bis 11, wo er über das Kommen Jesus sagt, er, der Gott gleich war, von göttlicher Gestalt war, hielt nicht wie an einem Raub fest an seiner Gottheit, sondern entäußerte sich selbst. Und das heißt, er machte sich selber zu nichts. So übersetzt es auch die Elberfeld-Übersetzung. Er machte sich selber zu nichts. Er machte sich selber. Das ist das dienende Herz. Nicht, er wird unterdrückt, oder dass du ein Sklave bist, ja, von deinem Herrn, und du wehrst dich dagegen. Nein, er selber machte sich, das ist dienen. Ich mache mich klein vor Gott. Ich weiß, wie es in den Seligpreisungen heißt, der geistlich arm ist, um den geht's. Dem gehört das Reich Gottes, der geistlich Arme. Der weiß um seine Bedürftigkeit, der klein ist. Und so formuliert das auch Paulus über Jesus und sagt, er, der Gott gleich war, machte sich zu nichts. Er erniedrigte sich selbst, wurde Mensch und er machte sich zu einem Diener. Sogar, man kann es auch übersetzen, Sklaven der Menschen. Und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Das ist der Weg. Nicht ich mache mich groß. Jesus war, wenn ich ihn als Mensch jetzt bezeichnen darf, groß vor Gott, weil er sich klein gemacht hat. Und weil er sich klein gemacht hat, ihn Gott erhöht. Es ist wichtig, dass wir vor Gott groß sind, dass er uns groß macht, ja, nicht, dass wir uns groß machen. Und ihr Lieben, ich denke, das ist eine enorm wichtige Botschaft für uns als, als jetzt lebende Generation, dass, wo ich glaube, dass wir eine Johannes der Täufer-Generation sind, eine Endzeit-Generation, die in besonderer Weise dadurch gekennzeichnet wird, dass wir in diesem dienenden Herzen leben und dem Herrn dienen und einander dienen. Wir haben im dienenden Herzen, ich kann das gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass uns der Geist Gottes das hervorbringt. Ihr Lieben, das ist wichtiger, diese Haltung, als die größten Taten, die wir tun könnten, die größten Wunder, die durch uns geschehen, die uns vielleicht vor Menschen erscheinen lassen als total Begabte, von dem Geist Gottes begabt. Dass vor Gott zählen die Dinge anders. Dieses dem Herrn dienen, egal wo, egal wie sichtbar ich bin, mit diesem Herzen. Das ist ein Kennzeichen der Endzeitgeneration. Und das Zweite, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Das ist eine Formulierung, die sich erschließt aus dem Alten Testament, wo das immer im Zusammenhang steht mit damit, dass jemand ganz und gar Gott geweiht ist. Das ist eigentlich die Aussage, ja? Jemand, der vollkommen Gott geweiht ist, ganz hingegeben. Ihr Lieben, über dem Johannes, den Täufer, lag eine heilige Berufung, ganz für Gott. Und das ist auch die Berufung, die diese Endzeitgeneration hat. Das ist eine heilige Berufung, ganz für ihn geweiht zu leben. Eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Versteht ihr, das sind so wichtige Dinge, die jetzt gar nicht nur gleich mit Taten zu tun haben, was wir alles tun, sondern das sind Haltungen, dieses dienende Herz und dieses geweiht für den Herrn, heilig dem Herrn. Wir gehören dem Herrn ganz und gar. Das wird die Endzeitgeneration, das ist die Berufung der Endzeitgeneration, wo uns Gott hineinführen möchte. Ganz geweiht dem Herrn. Das Dritte, was hier steht, und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt. Ihr Lieben, das ist ein weiteres Kennzeichen dieser Endzeitgeneration. Sie wird eine Generation sein, diese Johannes der Täufer-Generation, die Jesus vorbereitet, die gefüllt ist, überfließend mit Heiligem Geist. Wir können nur in der Kraft des Geistes, so wie es auch in der Kraft und im Geist des Elia heißt, vom Heiligen Geist erfüllt, diesen Dienst tun, diesen Dienst vorbereiten. Es geht gar nicht ohne ihn. Das sind lauter große Themen, die ich jetzt nur anschneiden kann, aber sie sollen Schlaglichter setzen, worauf die Betonung liegt in der Endzeitgeneration, in dieser Johannes der Täufer-Generation. Der Heilige Geist hat ja zwei große, sag ich jetzt mal so eingeteilt, Aufgabenfelder. Das eine ist, wenn wir vom Heiligen Geist hören, dann hören wir von den Früchten des Geistes. Und als Zweites hören wir von den Gaben des Geistes. Die Früchte des Geistes, die gehen hin auf Heiligung. Was der Geist Gottes in mir tut, um mich umzugestalten in das Wesen Jesu. Das sind die Früchte des Geistes. Und das Zweite ist, die Gaben des Geistes, die haben etwas zu tun mit der Kraft des Heiligen Geistes, die haben mit Dienst zu tun, dass wir dem Herrn dienen in dieser Welt in seiner Kraft. Und dazu gibt er uns auch entsprechende Ausrüstung mit den verschiedenen Gaben, die er uns gibt. Das eine ist Dienst, das andere ist Charakter. Das ist das, was er in uns hervorbringen will. Und beides will der Geist Gottes verstärkt in jener Generation tun, die das Kommen des Herrn vorbereitet. Daher liegt eine Betonung, dass wir darauf achten, nicht nur einmal im Leben, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sondern das ist ein tägliches Geschehen, wo wir uns öffnen für sein Wirken in beide Richtungen. Komm gleich nochmal drauf, kurz. Und es ist interessant, dass sozusagen hier diese drei Dinge über den Johannes den Täufer ausgesprochen werden, die ich jetzt gerade genannt habe, die die Grundvoraussetzungen sind für ein Leben in unserer Generation, wenn wir uns verstehen wollen als eine Johannes der Täufer Generation, die das Kommen dieses wunderbaren Herrn vorzubereiten. Und jetzt wird über den Dienst des Johannes der Täufer gesprochen. Das ist das Zweite. Und es heißt hier, und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Nächsten Vers jetzt. Und er wird vor ihm, vor diesem Messias hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ich möchte aus dem zwei Gesichtspunkte einfach herausnehmen und ein bisschen betonen. Also der Dienst, der hier dem Johannes, dem Täufer gegeben ist und der auch uns gegeben ist, als Bild für diese Endzeitgeneration ist, dass wir den Weg des Herrn bereiten, dass er kommen kann. Wow, das ist eine große, große Auszeichnung, ein Herold, eine Stimme, wie in Jesaja 40, die ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Bereitet dem Herrn den Weg. Lass mich eines sagen. Ich habe das Empfinden, dass Jesus möchte, dass wir eine Generation sind von Christen, die in einer heiligen, gespannten Erwartung auf das Kommen des Herrn sind. Die in einer gespannten, heiligen Erwartung des Kommens des Herrn sind. Ihr Lieben, das Kommen des Herrn, das hat immer mehrere Schichten, ja? Also Dimensionen. Er kommt heute, er kommt morgen. Das heißt, dass er mehr und mehr in unserem Leben Raum gewinnt, bis hin, dass er tatsächlich dann sichtbar wiederkommt. Es sind alle Dimensionen jetzt gemeint. Aber vor allem auch diese zweite, die letzte Dimension, auf der wir zugehen. Eine gespannte, heilige Erwartung seines Kommens. Meine Tochter Angelika hat vor wenigen Tagen so eine kurze Vision gehabt, wo sie Folgendes gesehen hat, und mich hat das sofort erinnert, jetzt an diese Geschichte von dem Johannes dem Täufer. Sie hat so gesehen, wie in einem großen Haus, da sollte so etwas wie ein Fest oder ein Ball oder so etwas gefeiert werden, aber die Menschen, die waren noch draußen vor dem Haus, so auf der Straße, so am Gehsteig, und es war so eine Situation, wie wenn die Leute da vorne vor dem Haus auf dem Gehsteig Spalier standen, weil sie gewartet haben auf die Ankunft von jemanden. So wie bei einem Filmfestival, und dann kommt da so mit den alten Limousinen da so ein Schauspieler, so ein berühmter, und alle warten, dass er endlich kommt und dann aussteigt und dann jubelt man ihm zu. So in etwa jetzt. Und dann kam eine schwarze Limousine in dem Traum, so eine alte Limousine. Und die Leute haben gespannt darauf gewartet. Und wie dann die berühmte Person ausstieg, war es ein Löwe. Für mich war das sofort deutlich, worum es geht. Wir warten gespannt auf die Ankunft des Königs. Der Löwe ist der König. Das kann man sich so gut vorstellen, wie der Teppich ausgerollt ist und dann kommt so das Auto daher und alle warten gespannt. Das ist die Endzeitgeneration, die mit großer heiliger Erwartung in dieser Erwartung lebt. Versteht ihr, das ist was anderes, als so immer von dem Alltag nur umfasst zu werden und ständig nur mit diesem Alltag beschäftigt zu sein. Das ist natürlich wichtig, aber trotzdem in uns ein Herz entwickeln zu lassen, eine Kultur durch den Heiligen Geist entwickeln zu lassen, in dieser größeren Dimension, in der wir leben. Ihr Lieben, wenn wir so eine Haltung ausstrahlen, ist das Hoffnung für die Welt. Ihr Lieben, wir sind dazu berufen. Und wir sollten jene sein, die warten auf den Herrn. Die anderen wissen es ja gar nicht. Aber man soll es sehen an uns, auf wen wir warten. Also eine gespannte Erwartung auf den König, der kommen wird. Das ist das eine. Nun, dieses bereitet dem Herrn den Weg. Das ist also hier ein ganz besonderes Thema. Und dieses Thema hat im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer einen ganz klaren Höhepunkt, also wo alles zusammengefasst wird. Ja, da gehört noch anderes dazu, aber das ist für die Berufung, die er gehabt hat, eine ganz besondere Betonung. Sein Auftrag war, tut Buße, denn der König kommt. Er hat eine Bußbewegung ausgelöst. Die Vorbereitung auf das Kommen des Herrn ist eine Bußbewegung. Das meine ich jetzt nicht so negativ, ja? Das ist etwas Herrliches. Ich möchte noch versuchen, ein bisschen deutlich zu machen. Bußbewegung, Buße, Umkehr, Versöhnung, versöhnte Beziehung, in Einheit leben, das sind alles so Dinge, die miteinander zusammengehören, die das beschreiben. Das Wichtigste für das Kommen des Herrn ist, dass der Leib Christi in einer bestimmten Atmosphäre lebt. Und diese Atmosphäre hat etwas zu tun mit Umkehr, mit Buße, miteinander zukehren, mit Versöhnung und mit Einheit. Das sind einfach Begriffe, die ich da jetzt zusammen sehen möchte. Ja, das ist die Atmosphäre, in der der König kommt. Dazu sollen wir vorbereitet werden. Es heißt hier zunächst einmal, in den vorigen Versen, er wird die Herzen der Söhne Israels zu ihrem Gott zurückführen. Zuwenden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Herzen der Menschen, des Leibes Christi natürlich in erster Linie, zueinander gerichtet werden. Und dass aus dem heraus vieles passiert. Ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Und dass letztlich der ganze Leib Christi in einer unglaublich tiefen Einheit lebt. Versöhnte Beziehung. Versöhnte Beziehung zu Gott, versöhnte Beziehung zueinander, versöhnte Beziehung durch die Generationen hindurch und so weiter. Alles das zusammen, ihr Lieben, unter diesem Stichwort Versöhnung, das ist der Hauptschwerpunkt des Dienstes von Johannes dem Täufer. So wird er auch hier beschrieben. Und ich glaube, dass das der Hauptschwerpunkt ist, auch für das Kommen Jesu. Es ist von so großer Bedeutung. Zum Beispiel Bill Johnson, ihr kennt ja Bill Johnson, das ist eines seiner Hauptthemen, dass er sagt, das Entscheidende für den Leib Christi, ich sag's mit meinen Worten jetzt, das Entscheidende für den Leib Christi ist die Atmosphäre, in der wir leben, dass Jesus wohnen kann unter uns. Es ist nicht so sehr, was für wie große Dinge wir tun und für Dienste wir alle tun, das ist alles richtig. Aber zuerst ist die Hauptbetonung die Atmosphäre, in der wir leben. Wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander reden, wie wir einander dienen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ihr Lieben, da sind so viele Dinge drinnen, dass man das gar nicht so einfach ausdrücken kann. Aber lasst mich noch ein paar Worte dazu sagen. Das erste, er wird das Herz der Kinder Israels zu ihrem Herrn zurückführen. Ihr Lieben, das ist wesentliches Kennzeichen der Endzeitgemeinde, dass wir unser Herz so mit unserem Herrn in Verbindung bringen, dass es wirklich in versöhnter Beziehung und Einheit mit ihm ruht. Das ist Nummer eins. Dass zwischen mir und dem Herrn versöhnte Beziehung ist. Jeden Tag. Jeden Tag. Dass unser Herz, dass wir über unserem Herzen wachen. Wie steht es zu diesem Herrn? Das ist Atmosphäre, das ist etwas, was aus unserem Leben dann auch herausstrahlt, ob wir in dieser Atmosphäre der Einheit mit unserem Herrn leben. Das gefällt dem Herrn. Das zieht ihn geradezu herunter zu uns. Das lässt ihn gerne kommen, wenn wir in dieser Sehnsucht zu ihm leben. Diesem Hunger nach ihm und dieser Einheit auch, Übereinstimmung mit ihm. Nicht im ständigen Rebellion und Kampf gegen ihn. Das andere ist, diese Buße, und wenn wir mit dem Herrn sozusagen eins werden wollen, braucht es immer Reinigung. Das ist ein ununterbrochenes Thema. Das ist nicht ein Thema, das man einmal abhackt. Das ist ständig. Dass wir so gereinigt werden, dass wir in Einheit leben mit ihm. Und dasselbe ist auch in dieser Haltung untereinander und miteinander, in versöhnten Beziehungen. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir uns gar nicht dessen bewusst sind, wie wichtig es ist für den Herrn, dass wir in geheiligten Beziehungen leben. In gereinigten Beziehungen leben. Wir übertünchen manchmal die Dinge, die nicht in Ordnung sind, auf Beziehungsebene durch irgendwas anderes, was wir gut können oder darstellen oder für den Herrn tun. Ihr Lieben, und wenn wir 20 Mal für jemanden gebetet haben um Heilung und alle 20 sind gesund geworden, aber unsere Beziehung zum Ehemann ist eine Katastrophe. Ihr Lieben, das ist etwas, wo Gott etwas wertet, glaube ich. Ich sage das jetzt einfach einmal so. Ich glaube, dass das ist. Das andere ist gut, ja, das will ich ja, das ist ja keine Frage. Aber das macht mich nicht groß vor dem Herrn. Und das ist auch nicht etwas, was ihn freut, dann, dass er kommen kann zu mir, wenn ich nicht in dieser versöhnten Beziehung lebe, ihr Lieben. Da ist ein Schwerpunkt, den Gott setzen möchte. Und wir wissen ja, wohin wir schauen. Manchmal in unsere eigenen Situationen, aber manchmal viel auch in anderen Familien. Das ist das Thema Nummer eins. Die zerstörten Beziehungen. Das ist das Thema Nummer eins. Man kann das übertünchen mit allem Möglichen. Aber die zerstörten Beziehungen, die ist das Thema Nummer eins. Das ist wie ein Geschwür, wie ein Krebs. Und in der Gemeinde Jesu muss es anders sein, soll es anders sein. Sollen wir darauf Wert legen, in unseren Ehen, wie versöhnt leben wir. Ob wir jetzt mit einem gläubigen Ehepartner oder nicht gläubigen, ist egal. Wie versöhnt leben wir in einer Familie? In einer Familie. Wie versöhnt leben wir im Hauskreis? Wie versöhnt leben wir in der Gemeinde? Wie versöhnt leben wir von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche, oder wie man es auch bezeichnen will. Da gibt es verschiedene Ebenen und überall will uns Gott deutlich machen, er will diese versöhnten Beziehungen. Deswegen tut Buße, so wie der Johannes der Täufer hat eine Bußbewegung hervorgerufen. Eine Bußbewegung zu Gott hin und eine Bußbewegung untereinander hin, dass wir in diesen versöhnten Beziehungen mehr und mehr eintreten und die Dinge nicht auf die lange Schulter oder auf die lange Bank sozusagen legen. Dieses Einswerden miteinander in einer Tiefe, das heißt nicht immer, dass wir übereinstimmen müssen und dass wir fehlerlos sind, hat gar nichts mit dem zu tun. Das ist eine Haltung, die Gott gefällt. Weil er ist gekommen, um zu versöhnen. Das ist die Hauptbotschaft des Evangeliums. Und wenn die Hauptbotschaft des Evangeliums Versöhnung ist, dann muss es auch für uns die Hauptbotschaft sein. Wie reden wir übereinander? In der Gemeinde, im Hauskreis, in Familie, wo auch immer. Wie reden wir übereinander? Was kommt da heraus? Was zeigt das über unsere versöhnten Beziehungen? Oder nicht versöhnten Beziehungen. Und ihr Lieben, das geht noch weiter im Zusammenhang mit den verschiedenen Generationen. Dass die Herzen zueinander gewandt werden, das ist das Thema. Der Väter zu den Kindern, der Kinder zu den Vätern. Das hat eine ganz reale Bedeutung im Zusammenhang mit Familien, von den einzelnen Generationen, die wir miteinander auch manchmal in einem Dach leben oder auch nicht. Wie sind da diese Beziehungen? Aber das geht noch weiter. Väter und Söhne, das ist nicht nur beschränkt auf eine oder zwei Generationen, sondern das ist auf viele Generationen. Ihr Lieben, das heißt, wie leben wir in versöhnter Beziehung mit unseren Vätern vor Generationen? Wie leben wir als Christen aus den Nationen versöhnt mit Israel, die ja unsere Väter sind. Ihr Lieben, Israel ist unser Vater. Nicht unsere älteren Geschwister, sondern Vater. Wir kommen aus ihnen, das ist unsere Herkunft, ja? Also wir müssen Israel betrachten als unsere Väter. Leben wir versöhnt mit unseren Vätern? Leben wir versöhnt in einer versöhnten Beziehung mit den Juden? Darf ich es mal so ganz einfach sagen? Das ist ja ein Thema, das uns ja nicht fremd ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Versöhnung schaffen, auch durch das, was ich eben nenne, Identifikationsbuße, dass wir uns auch mit dem identifizieren, was auch an Schuld denn diesen Vätern gegenüber, die weit zurückliegen, dass wir da auch diese Schuld aufgreifen, vor Gott bringen und ihm bitten, dass er das vergibt und dass er das reinigt und dass er uns ein neues Verhältnis, dass er Fluch in Segen umdreht. Ihr Lieben, da gibt es so viele Fluchlinien durch Generationen hindurch, die uns behindern, im Frieden in versöhnter Beziehung zu leben. Auch das heißt, Väter und Söhne, Söhne und Väter zusammenzuführen. Das ist aber jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Juden und Christen, das ist auch mit verschiedenen Völkern. Ganz verschiedenen Völkern. Und auch mit Gruppen. Wir haben jetzt vor kurzem, haben wir darüber gesprochen. Ihr kennt ja diesen Dienst von Teenstar. Und die sind ja da ein bisschen in Verruf geraten jetzt, weil sie eben eine bestimmte Haltung zur Homosexualität haben. Und das kam dann ins Fernsehen und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir ja auch untereinander, auch in unseren Gebetskreisen gebetet. Und da ist auch dieser Gedanke, die Therese hat das einmal aufgebracht, auch dieser wirklich Gedanke, wie viel Schuld ist eigentlich von der Kirche auf die Homosexuellen durch Jahrhunderte hindurch gelegt worden? Es geht nicht um das Rechtfertigen der Homosexualität, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun, sondern vielleicht ist da auch etwas, was noch versöhnt werden muss, was die Haltung betrifft, ja, was die unsere Schuld betrifft, wie die Homosexuellen in den vergangenen Jahrhunderten, natürlich in den Großkirchen hauptsächlich da jetzt, weil die länger zurückgehen, wie das verurteilt wurde, verdammt wurde, wie diese Leute wirklich an den Pranger gestellt wurden in der Haltung. Es geht nicht um die Frage der Homosexuellen in den Augen Gottes. Das ist klar biblisch, ja, aber der Umgang miteinander, wie viel Schuld und was da vielleicht auch an Reaktion daraus herausgekommen ist. Da müssen wir auch Buße tun. Das meinte ich auch. Versöhnte Beziehungen. Nicht gutheißen die Schuld, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun, im Sinne von gutheißen von Homosexualität oder was auch immer, sondern wir müssen Buße tun für den Umgang. damit wir eine ganz neue Art der Beziehung auch haben können mit diesen Menschen, um ihnen zu dienen. Wir wollen ihnen ja dienen. Wir wollen ihnen nicht sagen, ja, was du tust, das ist alles okay. Nein. Aber wir müssen mit einer gereinigten Haltung ihnen begegnen, damit sie überhaupt auf uns hören. Da ist ein Geheimnis, ihr Lieben, das damit zu tun hat, mit dem, was der Dienst des Johannes des Täufers meint. Ja. Also hier sind wir gerufen und ich verstehe auch, dass in unserer heutigen Zeit, ich glaube in diesen letzten Jahrzehnten, ist mehr denn je in der ganzen Geschichte der Kirche über diese Frage nachgedacht worden, wie können wir zu versöhnten Beziehungen überhaupt kommen, auch in die Vergangenheit hinein, von Vätern und Söhnen und Söhnen und Vätern in allen Dimensionen, Völkern und so weiter, Menschengruppen, was auch immer. Da passiert etwas und ich glaube, das ist alles eine Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Das ist die Generation, die Jesus vorbereiten möchte. Und ihr Lieben, was wäre, wenn wir als Ichtis-Gemeinde da ganz vorne an der Front sind? Persönlich, in unseren Familien, in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus. Ich glaube, dass Gott uns ruft, ob wir bereit sind, eine solche Johannes der Täufer-Generation zu sein, die in diese heilige Berufung, die ich jetzt mit mehreren Dingen versucht habe zu schildern, einzutreten. Amen. Herr Jesus, wir möchten dir jetzt einfach auch jetzt sagen, als Antwort auf dein Reden, wir verstehen, dass wir von dir gerufen sind, deine Herolde zu sein, deine Boten zu sein, die du sendest. Und in diesem Wort in Jesaja 40 eine Stimme ruft, da heißt es ja auch, dass es darum geht, dass wir den Weg ebnen, dass wir die Hügel ebnen, dass wir die Täler ausfüllen, dass eine ebene Bahn wird, auf der du kommen kannst. Und Herr, das hat viel mit Versöhnung, mit Buße, mit einem heiligen Leben, mit einem Herz, das geprägt ist von einer tiefen Dienstbereitschaft. Ein Leben, das ganz dir geweiht ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ausgerichtet auf dich, Herr. Und so wollen wir sein. Eine Generation, die so von deinem Heiligen Geist zubereitet ist, dass wir dir wirklich eine Rutschbahn vorbereiten, einen roten Teppich ausrollen, damit du als der Löwe, als der König aller Könige kommen kannst. Ja, das ist eine wunderbare Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe. Und wir bitten dich darum, dass du uns dazu hilfst. Wir wollen eine solche Atmosphäre unter uns schaffen, dass wir gespannt auf deine Rückkehr und Ankunft warten. Und dass da eine Ausstrahlung von uns ausgeht, die für viele, viele, viele andere zum Segen wird. Dass sie in dem, wie wir leben und wie wir auf dich ausgerichtet sind, erkennen können, wer du bist. Mit welcher Liebe du kommst. Mit welchem Erbarmen du kommst. Dass ihnen die Augen geöffnet werden für die Rettung, die du bringst. Herr, wir möchten das so gerne, dass die Menschheit, dass die Menschen um uns herum dich erkennen, so wie Johannes der Täufer hingewiesen hat auf dich. Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ja, solche Menschen möchten wir sein, die auf dich hinweisen und darauf, wie wichtig es ist, dass Menschen dich kennen, dass Menschen umkehren. Wir wollen nicht Menschen sein, die ein Wohlfühlevangelium verkündigen, sondern die deutlich zum Ausdruck bringen, es geht um Umkehr. Herr, darum wollen wir das selber praktizieren. Wir wollen das selber in unserem Leben praktizieren und bitten dich, dass du uns dazu hilfst. Amen.